Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 85 des NBA-Podcasts hier It's Swish. Wer die letzten Folgen verfolgt hat, der weiß jetzt genau, was heute kommt, nämlich Teil 4 meiner Season Preview, quasi der letzte Teil. Und es geht um die Playoff-Teams, also die Plätze 1 bis 8 in der Western Conference. Viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here It's Swish.
Ja, die ersten drei Folgen sind ja schon durch und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum letzten Teil, zumindest was jetzt eben die beiden Conferences mit angeht. Nächste Woche wollte ich nochmal darüber sprechen, wer zum Beispiel die Awards gewinnt, also nochmal so eine kleine Award-Prediction mit raushauen und dann eben natürlich auch eine Championship-Prediction. Seid also auch gespannt, was da dann noch kommt. Das wird dann eben nächste Woche Dienstag passieren, also quasi genau in der Nacht bevor oder an dem Tag, bevor die NBA dann in der Nacht wieder losgeht. Das wird sicher überragend, aber jetzt geht's erstmal los mit der Here It's Swish Season Preview.
Ich sehe Erfolg. Ich sehe Ruhm und Erfolg für dein Team.
Wahrsager oder Zukunftsschwindler? Die Here It's Swish Season Preview. Wir starten direkt mit dem Team, was ich jetzt auf Platz Nummer 8 habe, auch hier. Hätte man jetzt natürlich wieder argumentieren können, warum hast du die jetzt gerade so hoch? Die sind jetzt gar nicht so viel besser als jetzt gerade die Teams auf Rang 9 und 10. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, den wollte ich jetzt gerade nicht mit spoilern. Trotzdem sage ich es jetzt einfach, weil ich denke, wer diese Folge hört, sollte die davor auch schon gehört haben. Auf Platz 9 hatte ich ja die Memphis Grizzlies und auf Platz 10 die Pelicans. Auf Platz 8 habe ich die Portland Trailblazers gesetzt. Und ich kann natürlich durchaus verstehen, dass jetzt jemand sagt, okay, so viel besser als jetzt eben die Trailblazers, oder nicht als die Trailblazers, als die Pelicans oder die Grizzlies sind die Trailblazers jetzt aber nicht. Das stimmt, aber sie haben vor allem eben einen richtig extremen Superstar und das ist natürlich Damian Lillard. Und sobald oder solange der in Portland ist oder generell bei einem Team, ist dieses Team immer in der Lage, in der Regular Season sehr, sehr gut zu performen. Denn auch schon im letzten Jahr hat das gezeigt, 29 Punkte, 8 Assists. Daneben dann noch sein kongenialer Backcourt-Partner CJ McCollum, wenn er denn fit ist und seine Leistung abruft. 23 Punkte, 5 Assists und ja dann noch Midseason getradet worden, beziehungsweise airtraded worden, Norman Powell, der auch direkt gestartet ist und 19 Punkte aufgelegt hat. Das einzige Problem dieses Teams ist natürlich immer noch, und das wird auch weiter so bestehen bleiben, denn ich sehe jetzt hier gerade keinen weiteren der Transfer oder nicht so viele zumindest, um jetzt diese schwache Defense wieder mit aufzufangen. Der einzige Spieler, der da in der Starting Five zumindest sehr, sehr gut gegenhalten kann, ist Robert Covington. Jeder weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von ihm bin, einfach was seine Verteidigungsaktionen mit angeht. Offensiv, ja, steht er halt einfach viel in der Ecke mit rum und versucht halt einfach dann die Dreier reinzunageln. Aber das gibt es jetzt in der NBA eben auch nicht so wirklich selten und ich finde, Robert Covington macht einfach defensiv sehr, sehr vieles richtig. Nichtsdestotrotz ist er eben quasi der einzige Verteidiger in der Starting 5 oder der einzig richtig gute Verteidiger in der Starting 5. Auf der 5 gibt es noch Jusuf Nurkic, der ist jetzt ja zumindest durchschnittlich, aber ist jetzt eben auch nicht so dieser defensive Anker, der dich jetzt gerade defensiv so komplett einmal mit rausreißt und alles abräumt, was da irgendwie Leute versuchen in Richtung Korb zu schmeißen. Obwohl sie jetzt in der Starting 5 erstmal genauso auflaufen wie im letzten Jahr, gibt es noch so ein paar neue Spieler im Team. Das sind jetzt zum Beispiel Larry Nance Jr., der jetzt von der Bank nochmal kommen wird, auch nochmal auf der 4. Das sollte sicher nochmal dafür sorgen, dass die Defense zumindest ein kleines bisschen mit besser wird. Cody Zeller ist neu als Backup Center, auch hier ein solider Center, aber eben jetzt auch keiner, der dich jetzt komplett mit rausreißt. Tony Snell ist jetzt wieder mit da, der hat in der letzten Saison natürlich, was sein Shooting angeht, eine unglaubliche Performance abgeliefert mit 50, 50 und 100%. Hat immerhin 28 Freiwürfe in Folge getroffen in der letzten Saison, also alle, die er eben genommen hat. Diese Shooting-Splits sind natürlich der Wahnsinn, aber jetzt muss man eben auch sagen, er hat halt auch nur 5 Punkte pro Spiel aufgelegt. Und dann letztendlich muss man jetzt eben schauen, ob er das jetzt so einigermaßen zumindest so bestätigen kann. Auch Ben McLemore ist neu, Patrick Patterson habe ich, ja, auch gerade schon erwähnt, finde ich jetzt persönlich nicht so wirklich doll, aber Kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Marquise Chris finde ich tatsächlich immer noch eine relativ gute Ergänzung. Auch hier nochmal für die Power-Forward-Position oder vielleicht sogar auf Center. Aber ansonsten muss man sagen, dieses Team hat sich jetzt nicht so wirklich großartig mit verändert. Auch ein Dennis Smith Jr. ist nochmal mit da, so als Backup-Point-Guard. Aber insgesamt ist das jetzt quasi immer noch dasselbe Team wie im letzten Jahr. Und trotzdem haben sie eben allein schon durch Damian Lillard und CJ McCollum und Norman Powell und natürlich auch Jusuf Nurkic so eine krasse Offensivpower, dass es trotzdem einfach reichen wird, um sich eben unter die besten 8 zu setzen, eben genau auf Platz 8. Was dann natürlich erstmal das Play-In-Game oder dann 2 Play-In-Games eventuell sogar dann nach sich ziehen würde. Sie sind auf jeden Fall in der Lage, wenn es richtig, richtig gut läuft und sie irgendwie on fire sind und ihre Defense zumindest ein bisschen besser wird, auch leicht weiter nach oben zu gehen. Ich würde tatsächlich aus Trailblazers Sicht aber den Blick eher ein bisschen weiter nach unten richten, denn ich glaube, die Memphis Grizzlies und die New Orleans Pelicans werden extremen Druck aufbauen, um eben zu versuchen, sich in diese Top 8 noch mit reinzuziehen. Und dann machen wir auch direkt weiter mit dem Team auf Nummer 7 und das sind für mich die Golden State Warriors. Warum nur auf Platz 7, kann ich auch hier wieder relativ leicht begründen und das ist erstmal noch Klay Thompson. Ja, er ist wieder zurück und das ist natürlich eine super Nachricht, sowohl für die Golden State Warriors als Team, aber eben auch für jeden NBA-Fan, denn er war jetzt eben die letzten 2 Jahre nicht mit da und wenn man sich so diese Highlight-Clips so anguckt, die er mal hatte, wo er zum Beispiel in einem Viertel 37 Punkte gegen die Kings aufgelegt hat, wo er irgendwie in Game 6 gegen die Thunder 41 gedroppt hat mit irgendwie 11 Dribblings oder sowas, das ist einfach genial, das guckt man sich einfach an, man sieht einfach so diese Shooting-Form und die ist einfach wunderschön und er wird auch einfach direkt von Anfang an dieses Shooting wieder mit haben können. Was die Defense angeht, bin ich sehr, sehr gespannt, wie schnell er da jetzt gerade wieder mit reinkommt, denn die Warriors waren ja im letzten Jahr schon das 5. Defensivrating der gesamten Liga und das ist natürlich schon ziemlich interessant einfach, also das ist super spannend, das schon mal so zu sehen, dass dieses Team auch ohne Klay Thompson sich einfach dann durch Hustle dann dazu bewegt hat, sage ich mal, eben da relativ weit oben zu stehen. Dafür waren sie in der Offensive eben nur auf Platz 20. Da ist natürlich dann die Frage, wie gut kann er das dann quasi nochmal mit nach oben ziehen? Und ich bin da tatsächlich eigentlich relativ positiv gestimmt, was das mit angeht. Das einzige Ding ist natürlich, dass er eben noch nicht direkt von Anfang an mit dabei sein wird. Ich habe jetzt gerade nochmal so ein kleines bisschen recherchiert. Es wird irgendwie jetzt gerade davon ausgegangen, dass er jetzt so im nächsten Monat, so in den nächsten 2, 3, 4 Wochen eben komplett wieder ins Teamtraining mit einsteigen kann. Und das wäre natürlich extrem wichtig, denn wenn das natürlich dann der Fall ist, dann kann er eben auch bald wieder auf den NBA-Court zurückkehren. Es ist geplant, dass er zumindest etwas mehr als die Hälfte der Spiele macht. Das heißt also, von den 82 wird er schon mal mindestens 41 machen. Wenn es in Richtung 50 geht, wäre es natürlich für die Warriors absolut stark. Trotzdem muss man sagen, bis dahin könnte es natürlich schon so ein kleines bisschen kritisch sein. Es gibt jetzt natürlich trotzdem nochmal ein paar neue Leute, jetzt gerade im Team. Das sind, ich fange jetzt einfach mit der wichtigsten für mich, Neugewinnungen an. Erstmal natürlich, ja, Otto Porter Jr. für mich, durchaus ein interessanter Mann, der bei den Wizards früher durchaus mal gezeigt hat, dass er richtig, richtig große Anlagen hat. Irgendwie hat er dann so ein kleines bisschen stagniert, hatte ich immer so das Gefühl. Also hat eben über die letzten Jahre nicht mehr so richtig das abrufen können, was er eben mal kurz angedeutet hatte. Hatte ja bei den Wizards auch einen extrem großen Vertrag auch nochmal bekommen. Mal schauen, was da jetzt nochmal so mit drin ist. Letztendlich wird er aber eben das machen, was er eben sehr, sehr gut kann. Und das ist eben vor allem einfach Dreier werfen. In der letzten Saison hat das jetzt mit 37,5% nicht so wirklich gut geklappt, allerdings auch nur in 28 Spielen. Was seine ganze Karriere angeht, liegt er aber bei einer Quote von 40,2% und das ist natürlich extrem wichtig und extrem gut. Zudem durften die Golden State Warriors ja noch sehr, sehr hoch draften und haben sich ja für Jonathan Kuminga entschieden an Stelle Nummer 7. Auch hier kann man, glaube ich, einfach mal gespannt sein, was der jetzt in seiner ersten Saison schon mit leisten kann. Ich würde jetzt trotzdem erstmal davon ausgehen, dass er erstmal von der Bank kommen würde, weil ich mir vorstellen würde, dass irgendwie in der Starting 5 so Steph Curry dann wahrscheinlich, wenn er dann fit ist natürlich, dann Klay Thompson und Andrew Wiggins irgendwie dann spielen. Aktuell, so wie es jetzt gerade mit aussieht, würde wahrscheinlich dann vielleicht sogar Jordan Poole mit in die Starting 5 mit reinrutschen. Dann eben ein Andrew Wiggins auf der 3, dann hätte man natürlich Draymond Green und dann eben auf der Center-Position, wo man mit James Wiseman erstmal sehr, sehr gut besetzt ist, zumindest noch sehr, sehr jung. Als Backups hätte man aber eben noch Kevon Looney und Jordan Bell, also 2 ja durchaus solide Center. Kevon Looney wahrscheinlich noch ein bisschen solider als jetzt gerade eben Jordan Bell, einfach weil er schon ein bisschen erfahrener ist. Ansonsten haben sie jetzt natürlich Andre Iguodala wieder zurückgeholt, den 2015er Finals-MVP. Das kann auch nochmal so eine Addition sein. die gerade in so engen Spielen, wenn es eben dann in Richtung Saisonende geht, einfach nochmal sehr, sehr wichtig wird, eben mit seiner ganzen Defense, mit seiner ganzen Erfahrung und dann eben auch dem Dreier, den er ab und zu zumindest mal ganz gut mit treffen kann. Ansonsten haben sie jetzt eben noch Avery Bradley nochmal geholt als Backup-Shooting Guard, der sich ja selber als besten On-Ball-Defender der NBA, glaube ich, mit sieht und jetzt aber in der Preseason einmal ganz gut ausgenommen wurde. Trotzdem für mich auch wieder so ein Spieler, wo ich früher immer dachte, okay, der hat ein wirklich großes Potenzial, dann irgendwie durch viele Verletzungen sehr, sehr stark zurückgeworfen wurde. Auch da muss man jetzt eben gucken, was ist da noch mit drin. Defense und diese Kettenhund-Attitüde bringt er sich ja immer noch mit. Die Frage ist, was dann eben offensiv mit passiert. Aber dafür haben sie ja genau einen einzigen Mann, wenn halt gar nichts mehr läuft, Steph Curry. Letzte Saison 32 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. Ich habe es im Podcast, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt, wenn die Warriors in die Playoffs kommen, ist er für mich der MVP. Die Warriors sind zwar unter den ersten 8 gelandet, konnten sich aber dann letztendlich nicht für die Playoffs qualifizieren. Und ja, letztendlich muss man dann trotzdem auch klar sagen, so wenn der Teamerfolg halt dann einfach nicht so richtig krass mit ausreicht, dann wird es eben auch sehr, sehr schwer zu argumentieren. Nichtsdestotrotz hat er eine unglaublich gute Saison gespielt, eine unglaublich starke Saison und hat dieses Team quasi zwischendurch im Alleingang eben überhaupt auf diesen Play-In-Rang geführt. Also auch hier wird er jetzt natürlich wieder eine brachiale Saison spielen, wenn er es eben muss. Auch Andrew Wiggins hat sich ganz, ganz stark verbessert, vor allem auch was seinen ganzen Einsatz mit angeht, aber ich finde auch so seine Wurfauswahl im letzten Jahr 19 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, er wird da einfach immer besser. Die Frage ist dann natürlich, wie lange Draymond Green halt noch auf diesem defensiven Level quasi noch mitspielen kann. Vor allem eben, weil seine Offensive, zumindest was das eigene Scoring, einfach immer weiter zurückgeht. 7 Punkte, 7 Rebounds, 9 Assists. Klar, 9 Assists sind unglaublich gut und das ist eben auch sehr, sehr wichtig, denn neben Steph Curry muss eben noch jemand anderes zumindest ein bisschen Playmaking mit übernehmen. Dafür ist Draymond Green nochmal mit da. Aber 7 Punkte ist natürlich teilweise schon ganz schön dünne. Muss man jetzt eben gucken, was da jetzt noch kommt, aber ich gehe jetzt eher davon aus, dass es eher stagniert, im schlimmsten Fall sogar noch ein kleines Stückchen weiter nach unten geht und das wäre natürlich für eben die Warriors, die jetzt in der Offensive in der letzten Saison schon Probleme hatten, natürlich nochmal ein richtig, richtig blöder Faktor. Kommen wir zum nächsten Team, kommen wir zum Platz Nummer 6 und das sind für mich die Denver Nuggets. Auch hier für mich vor allem erstmal durch Verletzungen gebeutelt. Also klar, wir haben jetzt erstmal natürlich Jamal Murray, also den zweitbesten Spieler dieses Teams, der jetzt eben einfach noch mit ausfällt. Trotzdem denke ich, dass sie am Ende vor den Warriors landen werden, einfach nur weil der Rest des Teams für die Offensive einfach trotzdem noch wesentlich stärker noch mit ist. Wenn man sich das trotzdem nochmal ansieht, man hat eben noch einen Will Barton, man hat noch einen Monte Morris, man hat vor allem noch einen Michael Porter Jr. und Jeff Green und eben nochmal mit Nikola Jokic einen Center, der eben sowohl Scoring als auch Playmaking sehr, sehr gut mit übernehmen kann und dadurch sehr viele Räume schafft für eben andere Mitspieler, die da noch mit dabei sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das auf jeden Fall noch mit ausreicht, um eben vor den Golden State Warriors zu landen. Gerade Michael Porter Jr. hat jetzt natürlich auch erst einen richtig dicken Vertrag mit unterschrieben. Auch da wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie seine Entwicklung auch mal voranläuft. Er hat eben schon gezeigt, dass er definitiv dazu in der Lage ist, in der Offensive viel zu reißen. Das Problem war immer so ein kleines bisschen die Defense. Jetzt ist er eben nochmal ein kleines bisschen älter, konnte jetzt nochmal länger quasi mit dem Team nochmal trainieren und konnte sich noch weiter verbessern. Insgesamt hat er trotzdem eine sehr, sehr gute letzte Saison gespielt. Wenn man sich das anschaut mit 19 Punkten im Schnitt und das bei 54% aus dem Feld und 44,5% von draußen, was willst du da nochmal mit meckern? Also das ist einfach sehr, sehr gut, vor allem eben für sein Alter, 22 Jahre, ist das eine richtig, richtig gute Ausbeute. Das Einzige, was man ihm halt noch so ein kleines bisschen vorwerfen kann, er ist halt schon so ein kleiner Ballhawk, sage ich mal. Also jedes Mal, wenn er eigentlich den Ball kriegt, dann jagt er den auch irgendwie in Richtung Ring. Deswegen eben auch nur ein Assist und das, obwohl er ja schon relativ viele Touches schon hatte in der Offensive. Letztendlich ist es aber eben auch das, was er sehr, sehr gut kann. Und ich meine, wenn du halt 54% aus dem Feld triffst, darfst du durchaus auch ein paar mehr Würfe mitnehmen. Für die Regular Season reicht das auch auf jeden Fall mit aus, eben mit Nikola Jokic und dann eben mit Michael Porter Jr. und dann eben noch dem ganzen anderen Kern, eben einem Will Barton, einem Aaron Gordon, Monte Morris, Austin Rivers, beiden Greens, also Jeff und Jamaica Green. Das ist auf jeden Fall dann ausreichend, um in der Offensive genug zu produzieren. Und auch defensiv jetzt noch so mit Jeff Green, mit Jamaica Green, mit Aaron Gordon, das ist schon völlig in Ordnung. Auch ein Will Barton ist ein guter Verteidiger. Facundo Campazzo natürlich noch so als dritter Point Guard im Prinzip noch hinter Morris und Murray. Normalerweise wird jetzt natürlich erstmals Backup Point Guard quasi eingesetzt. Ist einfach nochmal ein richtig guter Verteidiger. Das heißt also, für die Nuggets sollte das erstmal schon so passen. ich glaube natürlich trotzdem, dass sie in der Offensive ein bisschen, ja, Aderlass haben werden, einfach nur, weil eben Jamal Murray noch nicht da ist, weil eben noch so dieser zweite richtige, ja, Borderline All-Star quasi noch mit fehlt, der auch für sich selber nochmal einen Wurf nochmal mit kreieren kann. Dann hätte man eben sogar drei von denen in der Starting Five. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Luxus. Jetzt rutscht dann eben wahrscheinlich ein Monte Morris mit rein, der ebenfalls einen eigenen Wurf für sich kreieren kann, aber eben eine kleinere Rolle spielt. Die Punkte, die jetzt gerade eben durch Jamal Murray fehlen, werden natürlich größtenteils irgendwie durch Michael Porter Jr. mit ausgeglichen, aber auch eben nochmal so durch das andere Team. So Monte Morris wird jetzt eben wahrscheinlich dann zumindest am Anfang der Saison, bis Jamal Murray eben wieder komplett fit ist, mehr als diese 10 Punkte auflegen, die er eben im letzten Jahr aufgelegt hatten. Will Barton wird auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten bekommen. Bei Jeff Green und Jamichael Green glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass so viel mit dazu kommt, sondern es werden eben genau diese, ja, personifizierten Scorer einfach sein. Monte Morris, Will Barton, Michael Porter Jr. und auch Nikola Jokic wahrscheinlich. Das sind eben dann diese Spieler, die dann eben diesen Ausfall ein bisschen kompensieren müssen. Auch da habe ich jetzt natürlich gerade nochmal mit nachgesehen, ob es da schon irgendwas gibt, was da zeigt, wie lange Jamal Murray noch ausfällt, beziehungsweise wann er endlich wieder zurückkommen kann, wieder Basketball spielen kann, eben auf dem NBA-Parkett. Tatsächlich stand jetzt aber, dass es noch keinen wirklichen Timetable gibt für seine Rückkehr und dass er jetzt gerade überhaupt erstmal mit froh ist, dass er jetzt sein Bein einigermaßen wieder mit bewegen kann, und das kann ich natürlich auch völlig nachvollziehen. Und jetzt muss man halt abwarten. Es bleibt natürlich zu hoffen, eben auch hier wieder für jeden NBA-Fan und natürlich auch für die Nuggets-Franchise an sich, dass das so schnell wie möglich wieder passiert, dass wir eben diesen starken und immer noch sehr, sehr jungen Spieler bald wieder auf dem NBA-Feld sehen können. Das würde mir persönlich sehr, sehr viel Freude bereiten, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag als Spieler, aber sicher auch jedem anderen, denn sind wir mal ganz ehrlich, Verletzungen im Sport und natürlich auch außerhalb des Sports sind einfach ätzend. Und gerade wenn es dann eben solche Spieler eben trifft, die dann einfach eine sehr, sehr große Rolle mitspielen, sind sie natürlich noch ärgerlicher, zumindest für die Franchise, aber eben auch für den allgemeinen NBA-Fan. Rutschen wir weiter auf Platz Nummer 5, und das sind für mich, wie auch schon im letzten Jahr, die Dallas Mavericks, und auch hier ganz klar natürlich Luka Doncic, der absolute Star dieses Teams. Ich glaube, auch hier müssen wir jetzt gerade nicht großartig mit diskutieren. Ich muss euch jetzt allen nicht sagen, was Luka Doncic kann, denn jeder, der mal ein Spiel von den Dallas Mavericks gesehen hat, egal ob jetzt gerade in den Playoffs oder in der Regular Season, dieser Mann ist einfach legit, dieser Mann ist einfach for real, und er ist vor allem immer noch unfassbar jung, und das ist das, was mir so viel Angst macht bei ihm. Er ist erst 22 Jahre alt und er ist einfach jetzt schon einer der Frontrunner auf den nächsten MVP-Titel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit 22 Jahren. Alter, der ist 3 Jahre jünger als ich, und der rennt da jetzt gerade rum, nimmt da jetzt gerade Tag für Tag, Spiel für Spiel, da die besten Spieler, die besten Basketballspieler der Welt einfach mal komplett auseinander und hat jetzt einfach mal die Chance, in seiner 4. Saison NBA-MVP zu werden. Ich meine, wie krass ist das denn? Und ganz ehrlich, die Zahlen dafür hat er jetzt schon. Wenn du mal guckst, oder ja doch, wenn du mal guckst, wenn man mal guckt, wie auch immer, 2019-20, also vor 2 Saisons, hat er 28,8 Punkte, 9,4 Rebounds und knapp 9 Assists mit aufgelegt. Jetzt in der letzten Saison sind es ein bisschen weniger Punkte, ein bisschen weniger Stats geworden. Dafür aber die Quoten zumindest ein bisschen besser geworden. Also hat sich da, was seine Effizienz angeht, nochmal verbessert. 27,7 Punkte, 8 Rebounds, 8,6 Assists. Warum seine Assists runtergegangen sind, sollte, glaube ich, auch nochmal mit klar sein. Dadurch, dass eben Kristaps Porzingis nochmal wieder fit war, hat er natürlich auch allein schon durch seine schiere Größe einiges davon mit abgegriffen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was bei diesem Jungen alles noch so drin ist. Denn auch in den Playoffs ist er natürlich absolut abgegangen. 35,7 Punkte im Schnitt. Und das bei 49% aus dem Feld und 41% fast von der Dreierlinie. Die einzigen Probleme, die er da hatte, waren eben die Freiwürfe. Die hat er nämlich nur zu 53% getroffen. Aber so wie ich Luka Doncic einschätze, ist er eben dann so ein Typ, den es dann richtig, richtig frustriert und der dann eben auch gerne mal seine Trikots zerreißt. Hat er ja auch schon ab und zu mal gemacht. Ich glaube, der arbeitet dann extrem eben an dieser Freiwurfquote und wird dann dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal mit vorkommt, dass ihm quasi keiner vorwerfen kann, dass sein Team dann eben durch seine Freiwürfe verloren hat. Der zweite Star dieses Teams ist eigentlich Kristaps Porzingis. Er hat tatsächlich auch mehr Punkte aufgelegt im letzten Jahr, als ich eigentlich jetzt gerade im Kopf gehabt hätte, nämlich insgesamt 20. Er hat halt allerdings auch nur 43 von den 72 Spielen gemacht, wie das eben bei Kristaps Porzingis somit ist. Dazu hat er eben noch 9 Rebounds nochmal geholt und immerhin 1,3 Blocks in der Defense mitgeholt. Trotzdem muss man sagen, dass er da schon ordentlich abgebaut hat. Also was ich jetzt so damals in New York gesehen habe, das war natürlich absoluter Wahnsinn. Da galt er so als das Unicorn. Der Spieler, der eben einfach defensiv ein richtiger Anker schon war, auch mit seinen 21 Jahren oder was er damals war. Und dann halt offensiv in der Lage war, eigentlich alles dann zu können. Dreier werfen, in Richtung Korb ziehen, danken und so weiter. Das große Problem bei ihm ist, dass er einfach nicht in der Lage ist, Mismatches mit auszunutzen. Er hat einfach überhaupt kein Postgame und zwar zu 0%. Es kann quasi jeder Gegner gegen ihn stehen. Wenn du Kristaps Porzingis in den Post schickst, dann wird er eher anfangen, irgendeinen Fadeaway-Turnaround-Shot dann zu nehmen und über ihn drüber zu werfen, als zu versuchen, ihn in Richtung Korb zu drücken. Und das ist natürlich eine riesen Schwäche von Kristaps Porzingis. Denn wenn du eben diese Größe hast, dann musst du die eigentlich auch ausnutzen. Und zwar nicht, indem du nur über Gegner drüber wirfst. Klar, das geht natürlich auch, wenn du eben draußen stehst an der Dreierlinie. Natürlich ist es dann cool, wenn du einfach über ihn drüber gucken kannst, so Kevin Durant-mäßig einfach drüber werfen. Aber wenn du eben im Post bist, dann musst du einfach in der Lage sein, diese Größe, die du eben hast, mit auszunutzen. Und das hat Kristaps Porzingis bislang eben überhaupt noch nicht gezeigt. Und ich weiß auch nicht, ob die NBA der richtige Ort ist, um das noch mit zu erlernen. Das ist eigentlich genau so ein College-Ding, wo du eben so diese Basics mit erlernst, wo du eben so lernst, wie du deine Füße richtig bewegen musst, wie du im Post arbeiten musst. Und in der NBA ist dafür eigentlich in der Regel keine Zeit. Man kann einfach jetzt gerade nur hoffen, dass er zumindest im Sommer ein kleines bisschen versucht hat, dran zu arbeiten. Vielleicht irgendwie mit einem persönlichen Coach oder so, der sich dann versucht hat, dann darum zu kümmern. Denn das wäre natürlich nochmal so ein wichtiges Element, wenn eben Kristaps Porzingis es mal schaffen würde, Mismatches wirklich auszunutzen. Der dritte wichtige Spieler für mich ist Tim Hardaway Jr. Und ich muss sagen, von seiner Entwicklung bin ich extrem positiv mit überrascht. Denn was er jetzt vor allem geschafft hat in den letzten 2 Jahren, müssten es jetzt glaube ich sein, ist einfach sich komplett zu stabilisieren, was seine Quoten angeht. Genau, es waren die letzten 2 Jahre. Davor in New York, muss man aber jetzt auch hier wieder fairerweise sagen, hat er quasi auch wieder alleine für die Offense so ein bisschen sorgen müssen und das eben in einem sehr, sehr schlechten Team. Das lässt dann eben deine Quoten nicht wirklich gut mit aussehen. Sobald er dann zu den Dallas Mavericks gekommen ist, haben sich seine Quoten zumindest leicht verbessert. Also 2018-19 quasi, als er getradet wurde, nachdem er getradet wurde. 2019-20 und 2020-21, also in den letzten beiden Saisons, hat er aber ganz klar gezeigt, dass er ein effizienter Basketballer sein kann. Und das ist eben genau das, was den Dallas Mavericks nochmal gefehlt hat. Einfach ein Spieler, der auch hier wieder seinen eigenen Wurf kreieren kann, der sehr, sehr schnell heiß laufen kann und der einfach konstant dafür da ist, die Würfe, die dann eben kreiert werden von Luka Doncic, von außen reinzumachen. Und genau das hat Tim Hardaway Jr. in den letzten Jahren getan. 2019-20 knapp 16 Punkte, 2020-21 16,6, also auch da nochmal leicht verbessert. Dreierquote einmal bei knapp unter 40% und einmal bei 39%. Das ist super gut. Dafür hat sich dann auch, obwohl die Dreierquote ein bisschen gefallen ist, die Feldwurfquote um 1% wieder verbessert. Also das heißt, er hat es quasi wieder mit ausgeglichen. Und genau das ist das, was eben Tim Hardaway Jr. tun soll. Er soll vorne die Würfe reinmachen, die ihm erspielt werden. Und das kann er für mich einfach wahnsinnig gut. Er ist da, wie gesagt, viel, viel effizienter geworden, als er es jemals in seiner Karriere war. Und das hilft diesem Team unglaublich weiter. Dann haben wir auf der 3 noch Dorian Finney-Smith in der Starting 5. Auch hier wieder ein sehr, sehr guter Spieler. Einfach ein 3&D-Spieler, der vor allem natürlich seine Stärke in der Verteidigung hat. Mir gefällt das immer sehr, sehr gut, mir das mit anzuschauen. Was auf der Center-Position passiert, wird jetzt ein bisschen interessant. Ich denke mal, dass erstmal irgendwie Dwight Powell auf der Center-Position startet, Kristaps Porzingis mit auf die 4 geht. Und dann hat man aber eben noch mit Moses Brown, der jetzt auch neu gekommen ist von den Oklahoma City Thunder, einen sehr, sehr interessanten jungen Mann eben für diese Big-Man-Position und mit Willie Cauley-Stein nochmal einen sehr, sehr erfahrenen. Auch was die Bank mit angeht, sind die Mavericks dieses Jahr, finde ich, ziemlich gut mit aufgestellt, wenn man sich das insgesamt so anschaut. Trey Burke, guter Backup-Point-Guard, auch hier natürlich vor allem einer, der seinen eigenen Wurf nochmal mit sucht. Daneben steht dann aber mit Jalen Brunson ein Spieler, der beides kann, also das heißt einer, der sowohl seine eigenen Würfe kreieren kann, der sehr, sehr gut in Richtung Korb ziehen kann, aber auch einen guten Wurf hat und eben vor allem auch die Mitspieler besser mit einsetzt. Das heißt, dieses Backcourt bringt natürlich vor allem Scoring und eben Offensive mit rein. Beide sind jetzt allerdings natürlich nicht so wirklich groß, das heißt auch da muss man dann eben schauen, dass die dann eben nicht zu angreifbar werden, insgesamt dann auf Dauer. Auf der 3 Reggie Bullock, auch hier wieder ein neuer Spieler, kam von den New York Knicks, 3&D, wunderbar, genau so ein Typ, der da in dieses Team quasi noch mit rein muss. Auf der 4 natürlich unser deutscher Maxi Kleber, hatte tatsächlich überlegt, mir mal irgendwann so ein Kleber-Jersey mal mitzuholen, noch von den Mavericks, wäre irgendwie schon ganz schön edel. Nowitzki-Jersey habe ich ja schon, aber so Maxi Kleber wäre irgendwie nochmal ein bisschen cool. Ich finde den einfach unglaublich sympathisch. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr cooler Typ. Auch er bringt eben so dieses Defense- und 3-Element einfach nochmal mit rein. wollte jetzt eigentlich nicht ständig 3&D sagen, aber so wie ich es dann umschrieben habe, war es halt irgendwie nicht viel besser. Also von daher auch hier Maxi Kleber, einfach ein Plus-Basketballer. Über die Center-Rotation habe ich gerade schon gesprochen. Ansonsten hat man jetzt eben noch mit Frank Ntilikina und Tyrell Terry nochmal zwei interessante Leute. Frank Ntilikina muss jetzt allerdings irgendwie langsam zeigen, dass er wirklich in der NBA dauerhaft bestehen kann. Er ist trotzdem nochmal so ein Typ, der im Backcourt nochmal für einen Stop sorgen kann, wenn er es eben komplett ins Roster nochmal mit reinschafft. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend mitzusehen. Tyrell Terry letztes Jahr Rookie-Jahr gewesen, hat eben nicht so wirklich viel Spielzeit bekommen, muss man jetzt eben gucken, wie weit da noch ist. Natürlich ist Boban Marjanovic noch da, immer schön den auf dem Court zu sehen, Sterling Brown ist noch mit am Start und Josh Green. Letztendlich muss man jetzt auch hier einfach jetzt gerade gucken. Ich glaube eben in der Western Conference kann es nicht viel weiter jetzt gerade nach oben gehen mit dem Roster, was du jetzt gerade hast. Wirst du immer so in Richtung Homecourt schielen können. Ob das dann letztendlich reicht, um dann eben unter die ersten vier zu kommen, steht auf einem komplett anderen Blatt. Wichtig ist einfach nur, dass Luka Doncic und Kristaps Porzingis sich on- und off-court zumindest gut verstehen oder okay verstehen, dass sie sich halt nicht streiten wie sonst was. Und dass Kristaps Porzingis eben so spielt, wie er eben bezahlt wird, nämlich ja quasi fast wie ein zweiter Superstar. Wenn er das schafft, dann ist für die Mavericks sehr, sehr viel mit drin, denn alle anderen Spieler, die eben im Team sind, sind eben solide Spieler in ihrer Rolle, solide bis gute. Und das reicht dann eben eigentlich absolut aus, wenn du dann so ein extrem tiefes Team hast. Das Problem ist dann eben, du hast eben hinter Luka Doncic schon einen relativ großen Abfall, sage ich mal, bis dann eben der nächste Star kommt oder dann der nächstbessere Spieler. Das ist in der Regel Kristaps Porzingis, aber nicht viel weiter dahinter kommt dann auch noch ein Tim Hardaway Jr. Die Lücke zwischen Luka Doncic und dem restlichen Team darf aber eigentlich nicht so groß sein. Umso kleiner die ist, umso besser läuft es für die Mavericks, denn ich glaube nicht, dass Luka Doncic jetzt eine absolut schwache Saison jetzt gerade spielt, sondern der wird schon an sein Niveau, was er eben auch sonst schon hatte in dieser Liga, ja, dranbleiben können, wird das auf jeden Fall beibehalten können und sich eventuell sogar, was die Effizienz angeht, noch weiter steigern. Und dann muss die Liga auf jeden Fall vor ihm zittern. Vor den Mavericks, ja, zumindest so ein kleines bisschen, aber eben vor allem nur durch Luka Doncic, außer eben Kristaps Porzingis verbessert sich jetzt wirklich so stark, dass man sagt, okay, dieses Team ist legit ein Anwärter für die Championship. Ich glaube es noch nicht, aber wer weiß. Dann kommen wir jetzt zum ersten Homecourt-Team und das sind für mich die Utah Jazz, die im letzten Jahr die Western Conference zumindest in der Regular Season gewonnen haben. Und auch hier war es eben vor allem Teambasketball. Also man sieht hier erstmal ordentlich viele Spieler, die über 10 Punkte im Schnitt gescored haben, nämlich genau 6, also Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic, Mike Conley, Rudy Gobert und Joe Ingles, das sind alle 6 Spieler, die eben über 10 Punkte waren. Aber du hast eben auch 4 davon, die über 15 waren und eben sogar einen, der über 25 gescored hat, nämlich Donovan Mitchell. Donovan Mitchell auch hier für mich so, sein Stern für mich so ein kleines bisschen mit aufgegangen, als er eben so diese krasse Serie hatte gegen die Denver Nuggets, gegen Jamal Murray, als die sich immer hintereinander back-to-back einfach immer die Buckets einfach immer reingeschmissen haben. Absoluter Wahnsinn, der Typ. Und so seitdem ist er für mich so komplett auf so einem NBA-Radar mit angekommen. Ich glaube, er wird insgesamt in der Liga immer noch so ein kleines bisschen mit unterschätzt. Und ich frage mich eigentlich genau, warum. Denn letztendlich spielt er eben in einem Team, was im letzten Jahr, wie gesagt, Erster war in der Western Conference. Und er ist eben in der Offensive ganz klar der Leader dieses Teams. 26 Punkte, 5 Assists bei 44% aus dem Feld und 39% von draußen, wobei er sich eben auch viele diese Würfe selber mit kreiert. Und das ist eben so ein Faktor, der teilweise, finde ich, ganz schön übersehen wird. Ansonsten ist er natürlich im Backcourt mit Mike Conley, mit einem sehr, sehr erfahrenen Point Guard, der bei den Memphis Grizzlies damals auch so die erste Option war, auch schon gezeigt hat, was er eben offensiv drauf hat. Dann sich irgendwie nach diesem Trade nicht so richtig dann zurechtgefunden hat, auch immer wieder so ein kleines bisschen Verletzungssorgen hatte, ja leider in den Playoffs auch dann irgendwie so ein bisschen mit rausgefallen ist, leider, und deswegen für die Utah Jazz natürlich noch schwieriger, sich da irgendwie mit reinzuhängen. Jetzt letztendlich 51 Spiele immerhin gemacht in der letzten Saison, 44% aus dem Feld, vor allem aber 41% von draußen und 6 Assists und natürlich noch 1,4 Steals, also defensiv ist der Mann einfach immer noch unglaublich gut und ist damit einfach, finde ich, so ein sehr, sehr guter Backcourt-Partner eben für Donovan Mitchell, der eben seine Stärken vor allem in der Offensive eben nochmal mit hat. Und dann ist es super gut, wenn du dich dann in der Defense zumindest so ein kleines bisschen mit ausruhen kannst, weil eben dann dein Backcourt-Partner sehr, sehr viel der Defensivarbeit eben gegen den besseren oder gegen den besten Spieler des anderen Backcourts übernimmt und offensiv dir eben auch mal so ein bisschen ballhändig mit abnehmen kann. Für Donovan Mitchell ist das dadurch dann perfekt. Das heißt, er kriegt auch mal ein paar Würfe, die er sich eben nicht selber kreieren muss, sondern die eben einfach aus gutem Ballbesitz bzw. aus guten Passphasen entstehen. Ansonsten noch im Team Royce O'Neal, der Starter eigentlich immer auf der 3. Auch hier für mich absolut underrated der Mann, denn letztendlich macht er das, was er kann, sehr, sehr gut. Und das ist eben vor allem die Defense und die bringt er einfach jeden Tag wieder mit und verteidigt auch hier eigentlich fast immer den besten Offensivspieler des Gegners. Offensiv trifft er 38,5% seiner Dreier, bringt insgesamt 7 Punkte, 7 Rebounds, 2,5 Assists mit, lässt also den Ball auch sehr, sehr gut mitlaufen. Und ich glaube, das ist eben alles, was du von ihm mit erwarten kannst und genau das macht er eben sehr, sehr gut. Dann auf der 4, Bojan Bogdanovic, beziehungsweise vielleicht ist es auch andersrum, Bojan Bogdanovic eben auf der 3, Royce O'Neal auf der 4, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so wichtig, wer da jetzt wo spielt. Ganz einfach, um es auch hier jetzt gerade wieder zu sagen, offensiv eigentlich immer ein sehr, sehr guter Spieler, weil er auch hier eigentlich normalerweise, in den Playoffs war es eben leider teilweise nicht der Fall, seine offenen Würfe sehr, sehr gut trifft, 39% von draußen, insgesamt 17 Punkte und auch hier für mich nochmal so ein typischer Spieler, der im insgesamten NBA-Zirkus einfach so ein bisschen underrated mit daherkommt, hat in der letzten Saison alle 72 Spiele gemacht und in diesen 72 Spielen eben pro Spiel 17 Punkte mit aufgelegt. Und das einfach in so einem sehr, sehr guten Team-Basketball-Konstrukt. Das gefällt ihm sehr, sehr gut, das gefällt den Jazz generell sehr gut und mir persönlich auch, denn wenn der Ball eben viel läuft und viele Spieler sehr, sehr oft an den Ball kommen, dann sind sie eben auch so selbstbewusst, diese Würfe dann eben auch zu nehmen und zu treffen. Und dann natürlich auf der 5, vor allem der defensive Anker Rudy Gobert, 71 Spiele gemacht, 67,5% seiner Würfe getroffen, immerhin auf 14,3 Punkte gekommen, dazu aber vor allem natürlich in der Defense mit 2,7 Blocks und ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen will, aber ich sage es einfach immer weiter, wenn er die Würfe nicht blockt, dann verändert er die Würfe so stark, du siehst so oft, dass ein Gegner reinzieht so in die Zone und dann sieht, oh verdammt, da ist Rudy Gobert und dann dribbeln sie entweder wieder raus oder sie versuchen irgendwie so einen komplizierteren Floater, weil sie sich quasi nicht trauen, einen normalen Korbleger mit hochzuwerfen, weil sie einfach Angst haben, dass Rudy Gobert den einfach wegräumt und das passiert eben auch einfach sehr, sehr oft. Also ich würde als Offensivspieler wahrscheinlich auch nicht so unbedingt dann den Korbleger versuchen, mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht annähernd dahin kommen würde, einfach nur, weil mir da sowohl Skill als auch Tempo als auch alles andere mit fehlen würde. Aber ich glaube, Rudy Gobert würde in etwa 80% meiner Würfe Minimum blocken. Also wenn ich jetzt gerade 1 gegen 1 gegen Rudy Gobert spiele, bin ich der Meinung, dass er 80% meiner Würfe einfach abräumt. Der sieht immer verdammt langsam aus, wenn man ihn irgendwie so draußen im Perimeter mit hat. Ich glaube aber, wenn man jetzt gerade gegen so einen relativ untrainierten Kreisliga-Fußballer wie mich stellt, dann glaube ich schon, dass er in der Lage ist, da mitzuhalten und mich dann einfach jedes Mal einfach wieder abzuräumen. Also von daher Rudy Gobert absolut gut defensiv und unglaublich wichtig einfach für dieses Team. Natürlich ist er offensiv sehr limitiert, ich glaube auch darüber muss man nicht diskutieren, aber wenn du eben so viele Offensivwaffen hast, wie die Utah Jazz jetzt es gerade eben haben, dann reicht es trotzdem mit aus. Dann brauchst du eben nur den Center, der dann in der Zone ist und dann da eben die Dunks, die Offensivrebounds und die Korbleger, die er da irgendwie kriegt, alle irgendwie abräumt und dann eben verwandelt wieder. Das reicht dann einfach komplett aus. Wichtig ist eben das, was er in der Defense macht. Ansonsten haben auch die Jazz zumindest nochmal so ein kleines bisschen mit nachgerüstet, was so ihre Neuzugänge mit angeht oder so ihre Kadertiefe. Denn mit Rudy Gay und Eric Pascal sowie Hassan Whiteside sind einfach nochmal drei Leute mit dabei. Alle drei natürlich jetzt eher so für die Forward beziehungsweise sogar Hassan Whiteside eher für die Center-Position mit eingeplant. Aber Eric Pascal, Rudy Gay finde ich sehr, sehr interessant. Eric Pascal hat bei seiner Warriors-Zeit, wo Steph Curry kurze Zeit verletzt war, ich glaube, das war vor 2 Jahren in etwa, auch gezeigt, dass er so eine Offensive sogar mittragen kann, so ein kleines bisschen, dass er offensiv durchaus Potenzial hat, da was abzureißen. Rudy Gay sowieso einfach immer noch sehr, sehr solide. Klar, sehr, sehr erfahren. Vor allem hatte auch schon seine Saisons, wo er an die 20 Punkte, glaube ich, gescored hat. In der letzten waren es jetzt noch 11. Bei Eric Pascal sind es insgesamt dann 10. Das reicht dann aber eben trotzdem komplett mit aus. Zudem haben sie natürlich noch auf der Bank Jordan Clarkson und Joe Ingles. Das sind einfach nochmal zwei richtig, richtig gute Männer. Joe Ingles auch hier komplett einfach unterschätzt, was der einfach alles für so ein Basketball spielt. Ich finde, der sieht irgendwie aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Truckfahrer oder sowas, der irgendwie mit so einer Truckermütze die ganze Zeit durch die Gegend läuft oder so ein Holzfäller meinetwegen mit so einem Holzfällerhemd. Und mit so einer Truckermütze, ihr wisst schon genau, was ich meine, und dann einfach, weiß ich nicht, durch Texas dann fährt und da irgendwas auf der Farm arbeitet, meinetwegen auch. Aber der Typ ist einfach ein richtig, richtig guter und intelligenter Basketballer. 12 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists. Kann eben, wenn Mike Conley oder Donovan Mitchell und oder Donovan Mitchell auf der Bank sind, dieses Ballhandling komplett mit übernehmen. Sehr, sehr guter offensiver Pick-and-Roll-Spieler und vor allem von draußen einfach unglaublich gefährlich. Und dann hast du eben noch mit Jordan Clarkson die für mich immer noch personifizierte Mikrowelle. Der Typ ist der absolute Wahnsinn. Wenn der einmal heiß läuft, absolut genial. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr das Interview von ihm jetzt gerade erst gesehen habt, fand ich ziemlich geil, wo ihn eine Reporterin fragt, zu wie vielen Jazz-Spielen er jetzt da war in der letzten Saison, also wo sie ihn einfach für einen Fan hält und der so sagt, ja, schon viele. Das ist einfach überragend, einfach genial, der Mann. 18 Punkte mit aufgelegt und ja, einfach ein richtig, richtig guter Basketballer. Auch hier einfach wieder eine richtig gute Entwicklung mitgenommen von so einem Spieler, der einfach auch hier wieder so ein kleiner Ballhawk so immer sehr, sehr viel drauf gejagt. Das macht er jetzt auch immer noch, aber jetzt hat er halt einfach die Erlaubnis mit dazu. Es heißt einfach, komm Jordan, du kommst jetzt gerade von der Bank und du schmeißt einfach in Richtung Korb, was du denkst, was du treffen kannst. Und der Mann kann verdammt viel treffen. Utah Jazz für mich immer noch ein sehr, sehr tiefes Team mit sehr, sehr guten Rotationsspielern, mit generell sehr, sehr guten Spielern, mit einem defensiven Anker, mit einem offensiven Star in Donovan Mitchell. Und das ist dann eben für mich insgesamt der vierte Rang in der Western Conference. Auf Rang 3 habe ich ein Team, über das ich jetzt schon ein bisschen geredet habe, das also insgesamt nicht in dieser Folge, sondern in einer anderen, und zwar die Los Angeles Lakers. Ich habe es schon gesagt, meine Frage damals war, glaube ich, Rentnertruppe oder eben Superstar-Team. Und ja, für mich ist es dann tatsächlich eher das Superstar-Team. In der Preseason hatten sie jetzt gerade große Probleme, haben jetzt irgendwie alle ihre Preseason-Spiele verloren. Und ich sage, kommt jetzt alle mal wieder runter. Es ist nur die Preseason. Es ist noch kein reguläres NBA-Game. Und ja, Russell Westbrook hatte am Anfang ein kleines bisschen Probleme, hatte sehr, sehr viele Turnover in seinen ersten Spielen. Aber dieses Team wird trotzdem funktionieren. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wenn sich dieses Team ein bisschen mit einspielt und einfach so geklärt wird, wer kriegt wie viele Würfe, wer bekommt welches Ballhandling, dann wird dieses Team laufen. Allein schon, weil du mit LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook einfach drei Superstars mit dem Team hast. Und du hast mit Wayne Ellington, DeAndre Jordan, Dwight Howard, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Malik Monk, Kendrick Nunn, Talen Horton Tucker, Rajon Rondo und Carmelo Anthony auch einfach nochmal sehr, sehr gute Rotationsspieler. Das ist ein unglaublich tiefes Team. Das wird, finde ich, immer wieder so ein kleines bisschen mit übersehen. Man sieht immer nur so dann die Top 3 und denkt, okay, danach kommt dann aber nicht mehr so viel. Ganz ehrlich, an Qualität finde ich jetzt vielleicht nicht so richtig krass, aber an Quantität auf jeden Fall. Also wenn du noch einen Kendrick Nunn, einen Malik Monk, einen Trevor Ariza, einen Carmelo Anthony und einen Dwight Howard als Backup 5 quasi hast, dann hast du immer noch ein gutes Team. Und zwar sowohl offensiv als auch defensiv. Und das ist eben so dieses Ding. Klar ist da jetzt in der Starting 5 erstmal relativ wenig Spacing, aber du kannst halt trotzdem Russell Westbrook und LeBron James nicht komplett draußen mit stehen lassen, weil sie dann einfach erst Tempo aufnehmen können, um an dir vorbeizurennen. Das heißt also, es reicht trotzdem nochmal mit aus. Zudem sind es beides einfach so gute Playmaker, dass sie trotzdem, auch wenn nur Wayne Ellington als wirklich, wirklich guter Dreierschütze draußen steht, dass sie trotzdem immer noch in der Lage sind, das auszunutzen. Oder, wenn es natürlich noch besser läuft, rutscht natürlich Anthony Davis einfach mit auf die 5 und Trevor Ariza rutscht mit in die Starting 5. Dann hast du nämlich wieder zwei gute Dreierschützen und hast halt immer noch drei andere Spieler, die unglaublich gefährlich sind. Trotzdem will ich jetzt nicht weiter über die Lakers mitreden. Habe ich schon getan und ihr wisst, was ich von diesem Team halte. Ihr wisst, was ich von LeBron James halte. Für mich immer noch bester Basketballer aller Zeiten. Auch hier kann man wieder darüber diskutieren. Könnt ihr auch gerne machen, können wir auch gerne machen. Schreibt mir gerne bei Instagram, schreibt mir gerne bei Twitter und dann können wir, wie gesagt, gerne darüber reden, warum LeBron James für mich über Michael Jordan steht. Wenn auch nur ein kleines bisschen, mal ganz abgesehen davon, dass ich Michael Jordan eben auch nicht live habe spielen sehen und LeBron James eben schon. Trotzdem würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf das eigentliche Thema dieses Podcasts, von dem ich mich persönlich selber anscheinend immer wieder abbringe, was mir irgendwie so ein bisschen leid tut, aber irgendwie finde ich, macht es das auch so ein kleines bisschen mit aus. Wir machen weiter mit dem Team Nummer 2 und das ist auch das Team, was letztes Jahr schon in Nummer 2 stand und das sind die Phoenix Suns. Letztes Jahr Finals-Trip und dieses Team ist nicht schlechter geworden. Im Gegenteil, ich finde, sie haben sich sogar leicht nochmal mit verbessert, haben es nochmal geschafft, mit Elfrid Payton nochmal einen guten Backup-Point-Guard mit ranzuholen, mit Landry Shamet nochmal einen guten Dreierschützen, den ich persönlich immer noch sehr cool finde, mit JaVale McGee nochmal einen erfahrenen Backup-Center nochmal geholt. Was soll für dieses Team schiefgehen, außer Verletzungen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Du hast immer noch Chris Paul, Devin Booker. Und das ist für mich, glaube ich, wenn man die ganze Liga durchguckt, so das perfekteste Backcourt-Duo, was so die Rollenverteilung mit angeht. Du hast Chris Paul, diesen offensiven Playmaker, der aber eben auch seine eigenen Würfe kreieren kann, gerade aus der Mitteldistanz. Und der vor allem auch defensiv unglaublich aktiv ist, der auch da immer in der Lage ist, den gegnerischen Point Guard richtig auf den Zünder zu gehen. Und dann hast du auf der 2 Devin Booker, der es auch gelernt hat, das Playmaking mit zu übernehmen, eben in den Jahren, wo er quasi alleine in Phoenix gespielt hat, gefühlt. Der aber vor allem einfach ein Scorer ist, der eben von dieser Spielintelligenz eines Chris Paul und von dessen Pässen komplett profitieren kann. 26 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists in den Playoffs und auch in den Finals teilweise komplett ausgerastet. Und das ist eben für mich so ein Backcourt-Pairing, das passt sehr, sehr gut zusammen. Ein etwas älterer Point Guard, ein etwas jüngerer Shooting Guard, der eine eben sehr, sehr gut was Playmaking angeht, der andere was Shooting angeht, aber eben beide können auch das andere so ein bisschen mit übernehmen. Auch hier Devin Booker hat sich zumindest ein bisschen verbessert noch, was die Defense mit angeht. Chris Paul eben immer noch so dieser defensiv eklige Spieler, gegen den du auf keinen Fall spielen willst. Deswegen für mich die Phoenix Suns mit dem bestpassenden Backcourt insgesamt der gesamten Liga, zumindest wenn Steph Curry und Klay Thompson nicht fit sind. Kleiner Disclaimer jetzt hier kurz nochmal an der Stelle. Dann haben wir auf der 3 immer noch Mikal Bridges, der einfach im letzten Jahr für mich einen kompletten Schritt nochmal mit nach vorne gemacht hat. 14 Punkte, 4 Rebounds, in den Playoffs richtig stark, sehr, sehr viele wichtige Würfe getroffen, auch von draußen, aber eben auch mit einem sehr guten Zug zum Korb. Jay Crowder auf der 4, sehr erfahrener Mann, 3&D, immer noch seit mehreren Jahren, waren jetzt die letzten 2 Jahre auch schon in die Finals, einmal mit den Heat, einmal mit den Suns, hat beide allerdings verloren, muss man auch mit dazu sagen, trotzdem einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der, glaube ich, auch immer noch unterschätzt wird von den meisten Leuten. Jay Crowder ist einfach genau so ein Typ, den du im Locker-Room einfach brauchst und vor allem auch einfach auf dem Platz. Er macht defensiv seine Arbeit, er trifft offensiv seine Würfe und ich glaube, er ist einfach ein cooler Dude, mit dem du einfach sehr, sehr gut abhängen kannst, der einfach für gute Stimmung einfach in der Kabine sorgt. Und dann natürlich auf Center noch DeAndre Ayton, der sich ebenfalls für mich gerade in der Offensive weiterentwickelt hat. Hat er auch gerade in den letzten Playoffs nochmal gezeigt, dass er da einfach nochmal, ja, sich verbessert hat, dass er da einfach daran gearbeitet hat, offensiv besser zu werden, offensiv variabler zu werden. Und ich bin mir sicher, das wird jetzt nicht gerade schlechter, defensiv auch hier wieder ein absolut guter Spieler, der ja auch mal gesagt hat, dass er eher seinen Fokus auf die Defensive legen möchte, dass er eben gerne so ein defensiver Spieler sein will. Und das macht er bislang sehr, sehr gut. Und dann eben noch von der Bank Elfrid Payton, Landry Shamet, hatte ich auch gerade schon erwähnt. Dann hast du noch einen Cameron Payne, der ebenfalls in den letzten Playoffs sehr, sehr gut gespielt hat. Dann kommst du auf die Forward-Position mit Abdel Nader, Cameron Johnson, Dario Saric, auch hier sehr gut aufgestellt. Dann hast du noch einen Chandler Hutchison, der irgendwo da noch mit rumgurken könnte. Auf den Guard-Positionen hast du übrigens noch Chesne Randall, wollte ich jetzt auch zumindest nochmal kurz erwähnt haben, den Namen. Und dann eben noch auf der Center-Position Frank Kaminsky, eben so ein kleiner Floor-Spacer nochmal von der 5. Oder dann eben als Alternative JaVale McGee, also quasi genau das Gegenteil, defensiv dafür sehr, sehr gut. Offensiv natürlich größtenteils durch Dunks und eben harte Picks und Offensiv-Rebounds ausgezeichnet, eben kein Spacing. Kannst du dann aber eben wunderbar schauen, gegen welches Team du spielst. Für mich die Phoenix Suns einfach immer noch durchaus ein Anwärter, weit zu kommen in den Playoffs und jetzt vor allem aber erstmal in der Regular Season zumindest jetzt auf Platz 2 jetzt gerade zu landen. Vielleicht können sie ja sogar nochmal so einen kleinen Push machen und die Regular Season in der Western Conference gewinnen. Für mich steht da aber ein anderes Team vorne. Wer jetzt gerade aufgepasst hat, weiß, welches Team noch fehlt. Es sind für mich die Los Angeles Clippers. Und ja, ich weiß, das alte Spiel wieder. Aber auch hier, wo sollst du bitte dieses Team sonst mit hinsetzen? Und du hast mit Eric Bledsoe jetzt nochmal einen komplett neuen Point Guard, der nochmal mit reinkommt, der nochmal ein bisschen Ballhandling mit übernimmt. Vor allem aber die Defense dieses Teams ist jetzt einfach brutal. Wenn alle fit sind, Starting Five mit Eric Bledsoe, Paul George, Kawhi Leonard, dann Nicolas Batum und Serge Ibaka. Wow, das tut als gegnerischer Offensivspieler richtig, richtig weh. Ich glaube, den einzigen, den du irgendwie versuchen kannst zu attackieren, ist vielleicht noch Nicolas Batum. Aber nicht mal den jetzt gerade so wirklich gut. Also das wird richtig, richtig eklig für gegnerische Offenses, dagegen zu scoren. Dann hast du von der Bank noch Reggie Jackson, der letztes Jahr brutale Playoffs gespielt hat. Luke Kennard, Terrence Mann, Justice Winslow, Marcus Morris, Ivica Zubac, den deutschen Isaiah Hartenstein. Das ist ein krasses Roster. Das muss man, finde ich, einfach genauso festhalten, wie es eben ist. Das ist ein wahnsinnig gutes Roster und ich kann mir schon vorstellen, dass die damit wirklich, wirklich weit kommen. Zudem haben sie jetzt noch mit Keon Johnson nochmal einen Shooting Guard, der an Stelle Nummer 21 gepickt wurde. Auch hier einfach wieder abwarten, wie viel Spielzeit er bekommt. Ich würde jetzt erstmal von vermuten, nicht so wirklich viel, außer jetzt eben in der Garbage Time, denn dieses Team ist eben nicht dazu ausgelegt, jetzt gerade noch jüngere Spieler zu verbessern. Dieses Team ist dazu ausgelegt, um Titel zu gewinnen und zwar besser jetzt als morgen, besser heute als morgen, besser gestern als heute, wie auch immer dieser Spruch geht. Ich glaube, besser gestern als heute wäre der richtige Spruch gewesen. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass dieses Team für mich wieder ein richtig, richtig großer Titelanwärter ist und vor allem aber, dass dieses Team für mich die Regular Season gewinnt. Denn selbst wenn Paul George oder Kawhi Leonard nicht da sind, ist dieses Team immer noch gut genug, vor allem defensiv eben, um diesen Verlust wieder mit auszugleichen. Und dieses Ding habe ich halt sonst wahrscheinlich nur noch bei den Suns und bei den Lakers wahrscheinlich. Also wenn da noch einer von den Stars quasi mit rausfällt, würde ich denen auch nochmal mit zutrauen. Aber bei diesem Team, finde ich, passt bislang vom Blick jetzt auf das Roster her erstmal alles. Die Frage ist dann natürlich wieder, klar, Teamchemie, wie sieht die Wurfverteilung mit aus? Wie, keine Ahnung, kann sich jetzt Reggie Jackson mit dieser Bankrolle jetzt gerade mit abfinden? Ob jetzt gerade Eric Bledsoe den Vortritt jetzt gerade mit lässt? Oder startet sogar Reggie Jackson und Eric Bledsoe kommt von der Bank? Ich glaube es persönlich nicht, weil eben genau diese Offense von Reggie Jackson, die er eben in den Playoffs gezeigt hat, von der Bank einfach nochmal so ein cooler Faktor nochmal mit ist. Nochmal so ein Scorer einfach von der Point Guard Position, so als sechster Mann. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Einfach auch hier wieder sehr, sehr tiefes Team, aber dann eben mit zwei absoluten Superstars, mit Kawhi Leonard und mit Paul George. Und ich glaube, das ist eben das Team, was die Regular Season in der Western Conference, wenn sie komplett fit bleiben, dominieren können. Was einfach damit zusammenhängt, dass sie einfach so ein sehr, sehr gutes, ausgeglichenes Roster haben und eben Kawhi Leonard und Paul George als die Spieler, die dann eben die Offensive komplett einmal ins Laufen bringen. Das soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein für meine Season Preview jetzt gerade dieses Jahr, zumindest was jetzt eben die beiden Conferences mit angeht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich glaube, man hat es mitbekommen, dass das einfach sehr, sehr gebockt hat für mich. Ich fand es einfach wirklich mega cool. Es macht einfach immer wieder Spaß, sich so mit diesen neuen Rostern auseinanderzusetzen. Wie gut kommen die neuen Draftpicks rein? Das ist einfach sehr, sehr spannend. Und wahrscheinlich bin ich jetzt mindestens einmal wahrscheinlich gerade wieder komplett in Kacke getreten, was jetzt meine Prediction mit angeht. Also wahrscheinlich kommen jetzt irgendwie, also entweder ein Team, was ich sehr, sehr weit unten hatte, kommt sehr, sehr weit nach oben, oder andersrum, ein Team, was ich sehr, sehr weit oben hatte, kommt sehr, sehr weit nach unten. Letztes Jahr hatte ich ja sogar beides, weil ich, glaube ich, die Raptors auf Rang 4 oder 5, glaube ich, getippt hatte, und ich glaube, die sind am Ende auf Rang 11 oder 12 mit rausgekommen, also auf jeden Fall außerhalb des Play-In-Games. Und bei den New York Knicks eben genau andersrum, die hatte ich schön auf Platz 15. Ja, komm, die werden Letzte, die haben nichts drauf, zack, Homecourt, Vierter. Das war schon sehr, sehr tough. In der Western Conference lief es tatsächlich ganz gut, glaube ich, sogar, wenn ich mich recht dran erinnere. Es wird auf jeden Fall auch hier wieder am Ende der Saison so ein kleines, ja, sage ich mal, ein Reaction-Podcast dann dazu geben, wo ich mir einfach nochmal meine Tipps so angucke. Ich lasse die jetzt gerade so stehen. Ich versuche, dieses Dokument nie wieder zu öffnen, beziehungsweise nicht vor dem Start der Regular Season. Und dann werde ich am Ende der nächsten Saison dann drauf gucken und mir denken, uff, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ansonsten soll es heute gewesen sein für diese Episode. Wir hören uns wieder am Dienstag zu meiner Award Prediction und zu vielleicht nochmal so ein paar Hot Takes, die ich mir nochmal mit raussuche. Bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis bald. Bye.
Hear it swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.